Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als ich bin, den anderen Tag nicht mehr sein werde. Und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgang mürrisch oder traurig wäre. Und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmenschen.
Bekennt Mozart 1787 in einem Brief an seinen kranken Vater. 2 Jahre vor seinem eigenen Tod spricht Mozart mit dem Leipziger Thomaskantor Johann Friedrich Dohles über die Tiefe seines religiösen Empfindens.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Wenn man von frühester Kindheit an, wie ich, in das Heiligtum unserer Religion eingeführt ist, wenn man da, wo man noch nicht wusste, wo man mit seinen dunklen, aber drängenden Gefühlen hin solle, in voller Inbrunst seinen Gottesdienst abwartete, ohne eigentlich zu wissen, was man wollte, und leichter und erhoben daraus wegging, ohne eigentlich zu wissen, was man gehabt habe. Wenn man die glücklich pries, die unter dem rührenden Agnus Dei hinknieten und das Abendmahl empfingen, und beim Empfang der Musik in sanfter Freude aus den Herzen der Knienden sprach, Benedictus qui venit, dann ist's anders.
Gott als Schlüssel der Glückseligkeit. Wolfgang Amadeus Mozart und die geistliche Musik. Von Burkhard Reinhardt.
Die einen schwärmen von Mozarts himmlischer Musik. Andere nennen manche seiner Werke, bei allem Respekt, süßlich und verspielt. Mozarts Klänge sollen laut seriösen Studien Menschen Entspannung bringen und sogar Kühen bei der Milchproduktion guttun. Kaum ein Komponist wird so einträglich vermarktet wie Mozart. Die Papageno-Arie aus der Zauberflöte hat einen Ohrwurm-Status wie Beatles-Songs und der Telefonjingle der kleinen Nachtmusik beleidigt die Ohren von Klassikliebhabern. Milos Formans Film Amadeus steigerte Mozarts Popularität bei einem breiten Publikum, schuf aber gleichzeitig das verzerrte Bild eines unreifen ewigen Jünglings. Es lohnt sich, hinter dem Vorhang von Kult und Kommerz zu Mozart selbst vorzudringen, was bedeutet zu seiner Musik. In nur 35 Lebensjahren schrieb Mozart 41 Symphonien, 27 Klavierkonzerte, 17 Messen, 7 große Opern und vieles mehr. Sein Kompositionsstil ist vielfältig, aber unverkennbar.
Seine Musik berührt eigentlich jeden Menschen. Und dann aber seine Biografie, die ja durch seine Briefe auch relativ offen liegt, diesen unglaublichen Spannungsbogen in seiner Persönlichkeit von einem tiefst ernsthaften, religiösen, geistlichen Menschen und gleichzeitig einer absolut frivolen, heiteren, lockeren Persönlichkeit.
Begeistert sich der Dirigent des Kölner Kammerorchesters Christoph Poppen. Heute sind vor allem Mozarts Opern, Symphonien, Klavierkonzerte und andere Instrumentalwerke beliebt. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, hat der renommierte Dirigent sich 2020 dazu entschlossen, alle 17 Mozart-Messen in einer Gesamtausgabe neu einzuspielen. Zeitlich durch die Covid-19-Pandemie ausgebremst, liegen inzwischen die ersten beiden CDs vor. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart wird am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Erst viel später nennt er sich Wolfgang Amadeus. Mit 4 Jahren erhält der junge Mozart Klavier- und Violinunterricht. Die ersten Kompositionen des Wunderkindes entstehen. In seiner Salzburger Zeit komponiert Mozart im Dienst der damaligen Kirchenfürsten fast seine gesamte geistliche Musik. Die Messen, Oratorien, Vespern und Litaneien. Bereits mit 12 Jahren dirigiert er die Waisenhausmesse in C-Moll selbst. Später löst er sich aus der Abhängigkeit von den Kirchenfürsten und geht als freischaffender Musiker und Komponist nach Wien. Über Mozart und seine Musik ist viel geschrieben und geforscht worden, aber erstaunlich wenig über die spirituelle Seite seines Lebens und seiner Musik.
Mozart selbst hat wenig über seine religiösen und geistigen Gedanken geäußert. Wenn wir nicht in die Partituren schauen, und da finde ich gerade auch in den 17 Messen, die er komponiert hat, kann man doch sehr viel zwischen den Zeilen lesen über seine persönliche Religiosität. Wenn ich richtig verstehe, dann war Mozart ein sehr kritischer Katholik der Kirche gegenüber, aber ein ungebrochen, fast naiv gläubiger Christ in seinem Herzen. Das liest man aus seinen Briefen und das hört man in seiner Musik.
Mozart war kein Freund der Institution Kirche, doch äußerte er sich in einigen Briefen sehr fromm.
Ich habe Gott immer vor Augen. Ich erkenne seine Allmacht und fürchte seinen Zorn. Aber ich sehe auch seine Liebe, sein Erbarmen und seine Güte, die er seinen Geschöpfen erweist. Es ist ein großer Trost für mich, daran zu denken, dass der Herr, dem ich mich in demütigem und kindlichem Glauben genähert hatte, für mich gelitten hat und für mich gestorben ist und dass er mich in Liebe und Mitgefühl betrachten wird.
Vielleicht äußerte sich der junge Komponist in Briefen an seinen Vater auch deshalb so ergeben fromm, weil Leopold Mozart wusste, dass sein Sohn einem vergnügten, lustbetonten Leben nicht abgeneigt war.
Wegen meinem Seelenheil seien Sie ohne Sorgen, mein bester Vater. Ich höre alle meine Sonn- und Feiertage meine Messe und, wenn es sein kann, die Werktage auch.
Die bekanntesten seiner Messen wurden zu Mozarts Zeit ausschließlich im Rahmen der katholischen Liturgie aufgeführt. Dass seine Messen wie heute üblich auch in Konzertsälen erklingen, war zu seiner Zeit undenkbar. Er musste sich den liturgischen Abläufen bis auf die Minute anpassen.
Das, was ich faszinierend finde, ist, wie er immer wieder neu unterschiedlich umgegangen ist mit diesem Messtext und wie er immer wieder neue Antworten findet auf Grundfragen des menschlichen Lebens, also Geburt, Tod und in dem Glauben eben auch Auferstehung. Und immer wieder sucht er neue Bezüge. Also der Tod ist manchmal in einem erwartbaren Decrescendo, dann aber auch plötzlich in einem Crescendo, in einem Subito Pianissimo.
Für den Dirigenten Christoph Poppen besteht Mozarts Genialität nicht zuletzt darin, dass er in seiner Musik die starren Grenzen von weltlichen und geistigen Klängen überschreitet.
Gerade deswegen ist Mozart immer wieder so unwiderstehlich und allgegenwärtig, weil er genauso die himmlischen Bereiche wie auch die irdischen Bereiche mit einbezieht. Also wenn man seine Opern anschaut und wie genau er die menschlichen Abgründe und menschlichen Schwächen porträtiert, ohne sie zu verdammen und gleichzeitig wie hoch der Himmel sich öffnet in seinen Werken, nicht nur in den religiösen, sondern auch in den ganzen Instrumentalwerken, da entsteht ja doch eine Geistigkeit wie bei kaum einem anderen Komponisten.
Gerade weil sich in Mozarts Werk das Himmlische und das Irdische so glaubwürdig verbinden, misstrauten der Klerus und die katholischen Fürsten seiner Musik. Und das teils bis heute. So warnte Papst Benedikt XVI. Vor der Durchdringung der liturgischen Werke mit Weltlichem.
Ob wir Bach oder Mozart in der Kirche hören, beide Male spüren wir auf wunderbare Weise, was Gloria Dei, Gottes Herrlichkeit, heißt. Aber schon melden sich Gefahren an. Das Überwuchern des Sakralen durch das Opernhafte.
Natürlich wehte da schon ein gewisser aufrührerischer Geist in Mozart. Und ich glaube, diese Subjektivität, die er dann auch in den strengen geistlichen Kompositionen, also wie den Messen, weitergeführt hat, die hat die Kirche doch etwas verschreckt.
Was womöglich verschreckt? Körperlichkeit, Erotik, Leidenschaft und Gefühle, besonders dunkle Gefühle. All das, was Mozarts Werk durchdringt. Die C-Moll-Messe ist der Gipfel seiner sakralen Kompositionen. Sie entstand im Jahr 1783 in Wien und blieb unvollendet. Keine Auftragsarbeit, sondern aus einem inneren Versprechen entstand eine bewegende Synthese von sakraler Musik und opernhafter Melodieführung.
Die C-Moll-Messe gibt uns allen Rätseln auf, weil sie konnte eigentlich, wenn sie vollendet worden wäre, gar nicht in einer Liturgie aufgeführt werden, weil die Musik ist erstmal viel zu lang. Das hätte in der Liturgie überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen denke ich, dass er gar nicht davon ausgegangen ist, dass diese C-Moll-Messe jemals in der Kirche im Gottesdienst aufgeführt würde. Das ist schwer vorstellbar, ob er daran gedacht hat, dass wir ein paar hundert Jahre später das dann im Konzert wirklich aufführen oder ob er es einfach geschrieben hat, ohne viel an die Aufführungspraxis zu denken, wie ein Zwiegespräch zwischen sich und Gott. Mich fasziniert immer wieder aufs Neue, wie er immer wieder neue Möglichkeiten schafft, diese zentralen Themen des Menschen, Geburt, Tod und eben in seinem Glauben und in unserem Glauben Auferstehung, musikalisch neu zu formulieren.
Die unvollendete Messe in C-Moll zählt für Christoph Poppen zu den ergreifendsten Werken Mozarts. Besonders das Et Incarnatus Est. Frei übersetzt, Gott ist Mensch geworden.
Die Weihnachtsszene, die Geburt des Kindes, die ja einfach auch als Symbol für das Wunder jeglicher Geburt auf Erden steht, wie er da immer wieder neue Töne findet, ist einfach ganz wunderbar. Und ich denke, man kann schon sagen, dass Mozart ein Komponist ist, der im Laufe seines Lebens konstant immer noch besser geworden ist.
Auch wenn Mozarts Musik nach über zwei Jahrhunderten die Menschen noch immer stark berührt, haben einige Texte und Begriffe der lateinischen Messe heute nur noch wenig zu tun mit der Erfahrungswelt vieler Menschen. Christoph Poppen sieht darin eine Chance. Die Herausforderung der Interpretation.
Jeder Text muss und darf interpretiert werden und so auch der Messtext. Und durch die musikalische Form ist nun das Wort so streng vorgegeben, das können wir nicht ändern in eine andere Übersetzung oder so. Aber jeder Hörer ist frei, diese liturgischen alten Texte neu zu denken und auch weiter zu denken, als sie gemeinhin rübergebracht werden. In unserer Welt brauchen wir eigentlich keine Bitte intensiver und öfter äußern als gib uns Frieden. Und ich denke, wenn jeder Mensch auf dieser Welt diese Bitte empfinden würde als Notwendigkeit, dann gäbe es keine Kriege. Aber umso mehr diejenigen, die diesen dringenden Wunsch verspüren, werden ihn täglich wiederholen. Und Für mich ist das ganz wunderbar, dass eben wirklich auch jede Mozartmesse endet, jede Messe überhaupt, mit dieser Bitte: Gib uns Frieden. Wobei man sagen muss, bei Mozart am Anfang der Messe im Kyrie, erbarme dich, da schreit er manchmal wirklich noch aus Verzweiflung zu Gott. Aber in den Schlusssätzen, Dona nobis pacem, in der Bitte um Frieden, komponiert er eigentlich immer diesen Frieden schon mit. Und zwar in einer fast heiteren, entspannten, paradiesischen Vision. Das ist ganz wunderbar. Indem man die Bitte äußert, erfüllt sie sich schon.
Der katholische Theologe Hans Küng schreibt in seinem Essay Spuren der Transzendenz:
Als aufgeklärter Mensch verliere ich beim Hören von Mozarts Musik nicht etwa plötzlich alle Vernunft. Ich werde vielmehr gerade zur Vernunft gebracht. Ja, hin und wieder werde ich in einen Frieden versetzt, der alle kritische und auch theologische Vernunft übersteigt. Die Musik ist nicht mehr ein Gegenüber, sondern ist das Umfangende, mich ganz Erfüllende.
Ich glaube, das ist auch diese ganz besondere Kraft, dass eine perfekte Balance in seiner Musik existiert. In den triumphalsten, glücklichsten Werken finden sich immer wieder diese dunklen Mollinseln und umgekehrt im Requiem, im D-Moll-Klavierkonzert, in der C-Moll-Messe gibt es so viel Licht, dass irgendwie diese Balance, die ja unsere Welt charakterisiert, zwischen Licht und Dunkelheit in seiner Musik einfach ganz perfekt ist.
In seiner Wiener Zeit komponiert Mozart außer der unvollendeten C-Moll-Messe und dem Requiem nur wenige sakrale Werke. In seinen letzten Lebensjahren beschäftigt er sich mit dem Tod. Es ist offenbar seine religiöse Verankerung, die ihm einen versöhnten Abschied ermöglicht. In einem Brief an den todkranken Vater schreibt Mozart im April 1787 nach Salzburg:
Mon très cher Père, da der Tod der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren, besten Freund des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nur Erschreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Und ich danke meinem Gott, ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen.
Mozarts Nachdenken über den Tod führt ihn zu der Hoffnung, im Angesicht Gottes ein glückseliges Leben zu führen und die Erlösung nicht auf das Jenseits zu verschieben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Mozart sympathisiert auch mit den Idealen der Französischen Revolution. Und so tritt er 1784 in die Freimaurerloge zur Wohltätigkeit ein. Die Freimaurerei wird zu Mozarts Zeit seitens der katholischen Kirche scharf verurteilt. Das weiß der Komponist, der aus seiner Religiosität kein Hehl macht. Zugleich verspottet er die Kleriker. Religiös ergriffen ist Mozart durch und durch Lästermaul. Gegen Ende des Jahres 1791 schreibt Mozart sein letztes großes Werk, das Requiem. Er kann es nur zu zwei Drittel vollenden. Franz Xaver Süßmeier, ein Assistent Mozarts, stellt es posthum fertig.
Natürlich gipfelt Mozarts Beschäftigung mit dem Tod, seine kompositorische Beschäftigung mit dem Tod im Requiem. Und ich denke, dass da nicht etwas Neues aufgebrochen ist in ihm. Es gibt ja diesen frühen Brief zum Beispiel, wo er schreibt, dass er jeden Abend, wenn er sich im Schlafen legt, im Gebet bedenkt, dass er vielleicht am nächsten Morgen nicht mehr aufwacht. Der Tod war für ihn ein allgegenwärtiges Phänomen, für ihn persönlich. Und er hat es natürlich auch geprüft durch den Tod seiner Mutter und viele andere Menschen erlebt. Aber musikalisch kommt das natürlich zu einem Reifegrad im Requiem am Ende seines Lebens, die nicht mehr übertroffen werden kann. Und ich finde es aber tatsächlich immer wieder nachdenkenswert, dass er nicht am Ende seines Lebens sich nur noch mit dem Tod beschäftigt, sondern hat wirklich gleichzeitig das Requiem und die Zauberflöte und den Titus komponiert.
Ich soll denken, dass ich eine unsterbliche Seele habe. Nicht nur denke ich das, ich glaube es.
Wolfgang Amadeus Mozart starb am 5. Dezember 1791 mit fast 36 Jahren in Wien. Er wurde in einem einfachen allgemeinen Grab beigesetzt, nicht in einem armen Grab, wie es die Legende unterstellt. Wenn es um seine Werke ging, hatte der Komponist einen unbändigen Willen. Wäre er auf den Geschmack der Wiener Gesellschaft und deren Bedürfnis nach Erbauungsmusik eingegangen, hätte man ihn bis zuletzt auf Händen getragen. Stattdessen entwickelte sich Mozarts Ruhm erst nach seinem Tod. Der katholische Theologe Hans Küng hat die spirituelle Essenz der Musik Mozarts so zusammengefasst.
Vielleicht liegt das Geheimnis dieser Musik eben gerade darin, dass sie stets beides hörbar macht. Das Helle und das Dunkle. Freude und Schmerz. Leben und Tod. Beides freilich nicht einfach, neutral, gleichgewichtig, nebeneinander und durcheinander. Sondern das Dunkle immer wieder im Hellen aufgehoben.
Musik hat ja diese wunderbare Möglichkeit, Menschen in ihrem Herzen, in ihrem Unterbewusstsein zu berühren, an Stellen, die sonst einfach im Leben irgendwie im Dunkeln bleiben und gar nicht ins Bewusstsein rücken. Und ich glaube tatsächlich heutzutage, dass die Musik und damit wir als Künstler auch eine Verantwortung haben, gerade Menschen, die im herkömmlichen religiösen Sinne keinen Zugang mehr haben zu einer geistigen Ebene, dass die Musik da unglaublich helfen kann, eine Brücke zu schaffen zu einer höheren geistigen Ebene.
Das erlebt der Dirigent des Kölner Kammerorchesters Christoph Poppen nicht zuletzt in seinen Konzerten. Der evangelische Theologe Karl Barth hat seine Haltung zu Mozarts Musik in den Zeilen ausgedrückt.
Ich habe meine Vermutung auf die Formel gebracht. Ich sei nicht schlechthin sicher, ob die Engel, wenn sie im Lobe Gottes begriffen sind, gerade Bach spielen. Ich sei mir aber sicher, dass sie, wenn sie unter sich sind, Mozart spielen.
Gott als Schlüssel der Glückseligkeit. Wolfgang Amadeus Mozart und die geistliche Musik. Eine Sendung von Burkhard Reinhardt. Es sprachen Nils Kretschmer, Bernd Hahn und Rebecca Madita Hund. Ton und Technik Oliver Dannert. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2022.